Ja, guten Morgen. Wir haben Urlaubszeit und damit auch eine besondere Zeit, was die Predigten angeht. Die Prediger dürfen sich ihr Thema aussuchen und das macht es für die Prediger nicht leichter. Es ist wesentlich leichter, einen Text zu bekommen, oder kann sehr viel leichter sein, einen Text zu bekommen, als sich einen Text suchen zu müssen. Ich bitte euch, den ersten Thessalonicher Brief aufzuschlagen. Paulus hat ja zahlreiche Briefe an Gemeinden gerichtet. Und ich dachte, es ist angebracht, in dieser Zeit ein Vers, ein Thema aufzugreifen, was den Umgang der Geschwister miteinander betrifft. Überschrieben habe ich die Predigt mit der Aussage, keiner ist wie der andere. 1. Thessalonicher 5, den Vers 14. Bevor wir den Vers 14 lesen, es ist nur ein einziger Vers heute Morgen, 1. Thessalonicher 5, Vers 14, vielleicht ein paar einleitende Worte zum Thessalonicher Brief. Paulus schreibt diesen Brief auf seiner zweiten Missionsreise. Er war vorher in Philippi. Das ist in Ostgriechenland, da hat er ja viel Widerstand erfahren, musste auch ungerechtfertigterweise ins Gefängnis. Ihr kennt das, der Kerkermeister und seine Familie kamen zum Glauben. Er zieht weiter Richtung Westen, kommt nach Thessaloniki, predigt dort an mehreren aufeinanderfolgenden Sabbaten. Und diese Predigten in der Synagoge sind so erfolgreich, dass so viele Landsleute zum Glauben kommen, dass auch dort wieder starke Verfolgung ausbricht. Paulus muss fluchtartig diese Stadt verlassen, kommt nach Korinth, macht sich aber in Korinth dann sehr starke Gedanken, was ist denn jetzt mit den Thessalonichern? Und er hat so viel Mühe oder so viel Sorge um seine Kinder, wenn man so sagen darf, im Glauben in Thessalonich, dass er den Timotheus letztendlich dorthin schickt, um nach ihnen zu schauen. Und der Timotheus kommt dann zurück, gibt dem Paulus Bericht, und das ist ein guter Bericht. Ja, die Thessalonicher haben diesen Widerständen widerstanden, sind vorbildlich in Glaube, in Liebe und in Hoffnung. Und das reizt den Apostel Paulus so sehr, eben dann mit diesem Brief zu reagieren, mit diesem ersten Thessalonicher Brief, ja, um sie noch stärker zu befestigen, um auch manche Fragen zu klären. Und am Ende dieses Thessalonicher Briefes bringt Paulus wie so ein Staccato von mehreren Ermahnungen. Und das sage ich bewusst, denn ich will euch damit erklären, warum wir uns nur den Vers 14 raussuchen. Denn die Ermahnungen, die er hier am Ende bringt, stehen wirklich ein Stück weit nebeneinander. Ja, also wir sollten bei der Auslegung immer auf den Kontext achten, das ist selbstverständlich. Aber der Vers 14 steht ein Stück weit für sich selbst, genauso wie dann auch 15, 16, 17, 18. Viele von euch kennen ja das Ende dieses Briefes. In Vers 14 heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle. Ich bitte an der Stelle noch mal kurz, ihr dürft sitzen bleiben und dann schauen wir uns den Text genauer an. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir vor allem auch für dein Vorbild, dass du hier auf dieser Erde gelebt hast und wir beobachten dürfen, auch heute noch durch die Zeugnisse, vor allem der Evangelisten, aber auch durch deine Apostel, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und hilf uns als Gemeinde, dass wir verstehen, wie wir ja als Familie miteinander umzugehen haben, zu deiner Ehre, Herr. Amen. Paulus ermahnt hier die Thessalonicher und sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder. Bevor wir auf den Kern eingehen, er spricht nämlich hier drei Menschengruppen an, weist die Unordentlichen zurecht, das ist die erste Gruppe, tröstet die Kleinmütigen, das ist die zweite, und nehmt euch der Schwachen an, das ist die dritte, erklärt er erstmal, an wen er eigentlich diese Ermahnung schreibt. Und er sagt, Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder. Also an wen geht hier die Ermahnung? Er benutzt das Wort Brüder, dazu muss man wissen, dass es im Griechischen kein Wort für Geschwister gibt. Wenn es das gäbe, dann müsst ihr vom Kontext her immer deuten, was er wirklich meint, dann würde er an dieser Stelle selbstverständlich Geschwister geschrieben haben. Also er meint die ganze Gemeinde, er spricht dir die ganze Gemeinde an. Und das ist bezeichnend, denn der Auftrag, ja, was dann geschehen soll, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, da würden viele vermuten, das geht eigentlich die Ältesten an, das geht die Hirten an. Die Hirten sollen doch sowas machen. Die Hirten sollen die, die nicht so richtig in der Bahn laufen, ermahnen. Die Hirten sollen die Kleinmütigen trösten. Und die Hirten sollen sich doch bitte auch der Schwachen annehmen. Und selbstverständlich stimmt das. Ja, die Hirten müssen das alles tun. Älteste in einer Gemeinde dürfen nicht nur auf der Kanzel stehen und predigen oder gute Bibelstunden halten, so wie ich anfangs in meinem Dienst dachte, das wäre ein ausreichender Ältestendienst. Nein, Älteste müssen beides tun. Sie müssen diesen öffentlichen Dienst mit dem Wort tun, Verkündigung, aber sie müssen auch den persönlichen Dienst mit dem Wort tun. Sie müssen verstehen, wie sie mit einem jeden umgehen. Aber bezeichnenderweise schreibt Paulus hier nicht, wir ermahnen die Ältesten in Thessaloniki, wahrscheinlich konnte er das auch gar nicht, vermutlich gab es zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ältesten, sondern er sagt, wir ermahnen euch aber Brüder oder wir ermahnen euch aber Geschwister. Das heißt, die Sorge um das Wohlergehen der Geschwister in der Gemeinde geht natürlich als erstes die Ältesten an, aber längst nicht nur die Ältesten. Jeder in der Gemeinde ist verantwortlich für seinen Bruder und für seine Schwester. Du bist deines Bruders Hüter. Du darfst nicht so antworten wie Kain frech am Anfang der Urgeschichte, kann man sagen, seinem Schöpfer geantwortet hat und gesagt hat, bin ich meines Bruders Hüter? Du bist deines Bruders Hüter. Du hast Verantwortung für deine Geschwister, die mit dir in der gleichen Reihe sitzen. Ja, die Ältesten sollen diesen Dienst tun, das stimmt, aber auch jeden hier im Raum. Und die sollen darin auch Vorbilder sein, 1. Petrus 5 zum Beispiel, Vers 3. Aber es ist ganz klar, Älteste sollen gleichzeitig Ausbilder sein. Sie sollen sich nicht verzehren und sollen diesen Dienst bis aufs Letzte tun und dann auf dem Zahnfleisch gehen, sondern sie sollen eigentlich die Geschwister zurüsten, damit sie verstehen, wie sie eben diesen Dienst an den Geschwistern tun können. Das ist vielleicht auch für euch wichtig, dass ihr die richtige Erwartungshaltung an Älteste habt. Besser, wir bringen einander zurecht, als dass wir von höchster Stelle zurechtgebracht werden. Bevor wir aber diese drei Gruppen anschauen, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen und nehmt euch der Schwachen an, bitte ich euch zu beachten, dass Paulus eigentlich insgesamt nicht nur von drei verschiedenen Gruppen spricht. Er spricht nicht nur von Unordentlichen, von Kleinmütigen und von Schwachen, wie es der Text ja deutlich sagt, sondern er spricht offensichtlich von vier Gruppen. Die vierte Gruppe ist fast ein bisschen versteckt, aber wird gleich zu Anfang angesprochen. Ihr alle sind die vierte Gruppe oder genauer genommen die etwas Stärkeren im Glauben, die etwas Gesünderen im Glauben, die etwas Mutigeren im Glauben, die bilden die vierte Gruppe und die haben Verantwortung für die anderen in der Gemeinde. Diese erste Gruppe, die gar nicht so deutlich benannt wird, die versteht zum Beispiel, was es heißt, wenn es vom Geheimnis des Glaubens geht. Dass es darum geht, wirklich für Christus zu leben. Nicht einfach nur Hauptsache gerettet und Hauptsache irgendwie im Reich drin, sondern dass der Kern der Nachfolge sich darum dreht, für den zu leben, der uns das Leben geschenkt hat. Dass es um progressive Heiligung geht. Ja, dass wir nicht im Moment der Wiedergeburt schon vollendet sind. Dass es Kämpfe gibt. Ja, dass es nicht nach diesem Lied geht, ja, nimm Jesus an und Farbe kommt in dein Leben und alles wird bunt und schön. Das ist nicht wirklich die Nachfolge. Die Älteren im Glauben wissen, gerade wenn ich Christus annehme, dann kommen erst manche Stürme und manche Herausforderungen in mein Leben, die ich gar nicht habe, wenn ich im Gleichschritt mit dieser Welt laufe. Es gibt offensichtlich in jeder Gemeinde stärkere, erfahrenere, kräftigere im Glauben. Und die spricht Paulus hier an. Das ist diese vierte Gruppe, die gleich zu Anfang genannt wird. Und genau die haben eine besondere Verantwortung für ihre Mitgeschwister, die, wie gesagt, wahre Jüngerschaft verstehen, die die Dynamik der progressiven Heiligung verstehen, die fest sind in Glauben, in Hoffnung und in Liebe. Und dennoch sind auch die, diese vierte Gruppe, von der wir nicht so viel sprechen werden heute Morgen, aber diese vierte oder erste Gruppe sind trotzdem auch Jünger. Ja, niemand absolviert jemals in dieser Schule der Jüngerschaft. Keiner von euch, egal wie alt er ist oder egal wie reif er sich im Glauben sieht, wird jemals absolvieren und sagen, sich selbst sagen können, ich bin fertig. Paulus selbst hat zu sich selbst oder von sich selbst gesagt, er glaubt nicht, dass er schon ergriffen hat. Er vergisst aber, was dort hinten ist und streckt sich aus, was nach dem, was vorne ist. Oder wenn ihr den Thessalonicher Brief häufiger lesen würdet, ich durfte in der Vorbereitung auf diese Predigt den Brief häufiger lesen, dann würde euch auffallen, dass Paulus oft diese Worte gebraucht wie, ihr wisst ja, ihr seid ja belehrt. Ja, er spricht diese, in Anführungszeichen, vierte Gruppe an. Ja, sie wissen einiges und trotzdem belehrt er sie dann noch und trotzdem festigt er sie. Paulus geht nie davon aus, dass jemand vollendet, dass jemand absolviert hat. Und das ist wichtig, dass wir das für, wenn du dich in dieser ersten oder vierten Gruppe siehst, dass du das verstehst. Auch du als reifer Bruder oder als reife Schwester, du brauchst beständig diese Ermutigung. Du brauchst beständig Lehre, du brauchst beständig Wachstum. Du wirst nie absolvieren, ja, in dieser Schule der Jüngerschaft Gottes. In Sprüche 1 sagt auch der König Salomo das Gleiche. Die, die etwas naiv sind, ja, die wir zum Beispiel heute Morgen in die Gemeinde aufgenommen haben, oder die auch etwas jünger noch sind als diese drei kräftigen Männer, die werden ja von Salomon als die Einfältigen bezeichnet. Die sollen Klugheit annehmen und Erkenntnis und Besonnenheit. Aber im nächsten Vers, Kapitel Sprüche 1, Vers 5, sagt Salomo, der Weise, was soll der denn machen, der in dieser ersten oder vierten Gruppe ist, der soll hören und die Weisheit mehren. Und selbst der Verständige erwerbe weisen Rat. Auch Salomo wusste schon, es gibt, solange wir hier im Fleisch sind, keine Absolvierung in der Schule der Jüngerschaft. Das zu dieser ersten Gruppe, die in dem Vers wahrscheinlich oft übersehen wird. Aber jetzt schauen wir uns den Kern an. Paulus spricht hier drei verschiedene Gruppen in der Gemeinde an und wie wir alle mit diesen drei verschiedenen Gruppen umgehen sollen. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Bevor wir uns diese drei Gruppen überhaupt anschauen, vielleicht schon mal die Feststellung, offensichtlich sind in der Gemeinde nicht alle gleich. Offensichtlich gibt es große Unterschiede unter den Gläubigen, mit was sie auch kämpfen und wie man dann mit ihnen umzugehen hat. Wir dürfen sie mit anderen Worten nicht alle über den gleichen Kamm scheren. Oder Weihnachten steht ja vor der Tür. Ja, Aldi hat bestimmt die Plätzchen schon irgendwo im Lager. Ja, und wenn ihr dann diese Tüten seht, wo alle Plätzchen gleich aussehen, dann ist das ein schlechtes Vorbild für euch, wie ihr mit Geschwistern umgehen sollt. Es geht nicht nach dieser Plätzchenbackmethode, wir stechen sie alle durch die gleiche Form und irgendwie kommt dann irgendwo das Gleiche raus. Nein, Paulus diskriminiert im positiven Sinne. Paulus versteht, ja, es gibt wohl Unordentliche. Aber es gibt auch Kleinmütige. Das ist eine ganz andere Kategorie und er verschreibt eine ganz andere Therapie. Und es gibt auch Schwache. Das ist nochmal eine dritte Kategorie, über die man nachdenken sollte. Und auch die brauchen wieder eine ganz andere Zuwendung. Das war für mich eine große Ermahnung, schon früher, aber auch nochmal in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und das darf auch für den einen oder anderen von uns eine Ermahnung sein. Du darfst nicht mit allen gleich umgehen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, du musst nicht nur ein guter Ausleger des Wortes sein, wenn du Menschen helfen willst, du musst auch ein guter Ausleger der Seelen sein. Du musst auch verstehen, wen du da vor dir hast. Du darfst sie nicht alle gleich behandeln, weil die Nöte in dem Leben der Menschen unterschiedlich sind. Schauen wir uns jetzt diese erste Gruppe an. Als erstes spricht Paulus unordentlich an und er sagt deutlich, wie wir mit ihnen umzugehen haben, weist die Unordentlichen zurecht. Damit wir aber nicht denken, alle sind unordentlich, ist es vielleicht gut, erstmal darüber nachzudenken, was bedeutet denn unordentlich zu sein? Wer sind denn die Unordentlichen unter uns? Unordentlich kann man auch mit faul übersetzen oder diejenigen, die sich einfach in der Nachfolge nicht anstrengen. Ja, Faulheit ist mir nicht unbekannt, muss ich euch ehrlich sagen. Ich weiß sehr gut, was Faulheit ist. Wenn es um Prüfungen geht zum Beispiel, bin ich extrem faul. Das weiß ich. Ich brauche meistens dann den Druck der bevorstehenden Prüfung, um fleißig zu werden, wenn es ums Lernen geht. Ja, hier spricht Paulus allerdings von einer anderen Faulheit, von der geistlichen Faulheit, wenn man in der Nachfolge einfach faul ist. Wenn Menschen sich zurückziehen, wenn sie nachlässig werden, wenn sie es mit der Nachfolge nicht so genau nehmen, vielleicht auch mit den Besuchen im Gottesdienst oder mit der Bibelstunde, was tatsächlich wichtig ist. Ja, das sind keine Ideen unserer Gemeinde, sondern der Hebräerbriefschreiber wusste schon, wie wichtig es ist, und alle Christen in der ersten Zeit wussten schon, wie wichtig es ist, dass man die Versammlungen nicht versäumt. Also Faule können zum Beispiel die sein, die sich gerne zurückziehen. Faule sind aber, und das sieht man ein Stück weit von dem griechischen Wort, diejenigen, die gerne aus der Reihe tanzen. Ja, ich gehöre noch zu der Generation, die das Vorrecht hatte, beim Militär in Deutschland zu dienen. Und ich weiß, was es heißt, zu versuchen, im Gleichschritt zu marschieren. Und ich weiß auch, was es heißt, wenn einer oder wenn ich selbst eben nicht im Gleichschritt laufe. Also das Wort, was hier steht für die Unordentlichen, heißt buchstäblich die, die aus der Reihe tanzen, die immer eine Extrawurst brauchen, die immer noch was draufzusetzen haben, die immer noch eine eigene Meinung haben, die sehr schwer folgen können. Wisst ihr, ich möchte nicht für die Ältesten hier sprechen, das geziemt sich nicht gut, weil ich bin selbst einer von den drei Ältesten in der Gemeinde. Aber Gott hat nicht von ungefähr Älteste einer Gemeinde gegeben. Und Älteste wissen sehr gut, welche diejenigen sind, die sehr gerne aus der Reihe tanzen, die immer noch eine kleine Widerrede haben, ja, die sich sehr schwer einordnen können. Wir verlangen, und Christus verlangt keinen Kadavergehorsam. Ja, ihr müsst am Wort prüfen, ob ihr tatsächlich das tun sollt, was die Ältesten euch sagen. Die Ältesten haben keine Autorität in sich selbst. Das ist eine verliehene Autorität. Aber trotzdem gibt es auch klare Anweisungen, dass man Ältesten folgen soll, dass man sie ehren soll, dass man ihre Ermahnung Gehör schenken soll. Und Unordentliche sind oft die, die gerne nochmal widersprechen, die gerne nochmal eine Widerrede geben, die auch vielleicht nicht verstehen, welche Gnade Gott ihnen schenkt, wenn sie Leiter in ihrer Gemeinde haben. Unordentliche sind die, die außerhalb des Reiches Gottes eigentlich nach Befriedigung suchen. Unordentliche suchen letztendlich nach wie vor, und da sind wir alle versucht, nach Befriedigung in ihrem eigenen Reich. Und Paulus weiß, dass so eine Unordnung in der Gemeinde ansteckend wirkt. Und deswegen gebietet er den Thessalonichern, weist diese Unordentlichen zurecht, bringt sie wieder in die Reihe sozusagen. Und ich möchte auch ein paar Worte darüber verlieren, ja, wie kann denn solche Zurechtweisungen an Unordentlichen passieren? Wie macht man denn das? Und das Neue Testament ist sehr deutlich. Paulus selbst ist ein Beispiel, wie er mit Unordentlichen umgegangen ist. Und der Herr Jesus ist das beste Beispiel. Er wird Ratgeber wunderbar genannt, und an ihm können wir am besten lernen, wie man mit Unordentlichen richtig umgeht. Denn die wenigsten von euch, glaube ich, schätzen sich selbst als Unordentliche ein. Aber während ich hier rede, hat jeder schon längst einen Unordentlichen in der Gemeinde ausgemacht, an den er gerade denkt und über den er gerade nachdenkt, wie er ihn denn so gerne mal so richtig zurechtbringen würde, so richtig nach Strich und Faden gerade stellen würde. Wir hatten ja schon das Beispiel vom Militär. Ich weiß es auch, was es heißt, ins Achtung gestellt zu werden. Das wünschen sich manche von uns mal so richtig durchgreifen, ja, so eine flammende Strafrede, dass der andere dann nichts mehr zu sagen hat. Das ist doch bestimmt Zurechtweisung. Wirklich? Ist das Zurechtweisung im Wort Gottes? Vom Sprachgebrauch her, wenn es um Zurechtweisen geht, da werden verschiedene Worte im Neuen Testament gebraucht, aber sie haben eins gemeinsam. Ich bin auch nicht super des Griechischen mächtig, deswegen wollen wir nicht so tun, als ob. Aber nuteteo und katatizo sind zwei Begriffe, die oft mit Zurechtweisung übersetzt werden im Neuen Testament. Und dieses katatizo zum Beispiel, ich habe es schon mal öfters erwähnt, ist ein Wort, was man eigentlich aus der Medizin benutzt. Ja, da sitzt ein Paar, was sehr gut weiß, von was ich gerade rede, denn die Frau hat sich so den Ellenbogen verhauen, dass er wirklich wieder zurechtgebracht werden musste, oder das Ellbogengelenk. Ja, da war nichts mehr in Ordnung und da musste man sogar aufschneiden und viel Schmerzen zufügen. Ich weiß nicht, wie viele Stiche, man kann sie noch zählen, an der Hand angebracht wurden. Aber das hat kein Arzt, ich glaube nicht, dass es der Ehemann selbst war, aber kein Arzt hat das aus lauter Lust am Schmerz gemacht und dir den Arm aufgeschnitten, sondern er hat dir Schmerzen zugefügt, um den Arm wieder zurechtzubringen, um ihn gebrauchsfähig zu machen. Und das sollte das Erste sein, an was ihr denkt, wenn Unordentliche, die in der Gemeinde aus der Reihe tanzen, zurechtgebracht werden müssen. Es geht nicht darum, dass du zeigst, wie geistlich du bist, dass du dich mit ihm vergleichst und deutlich machen möchtest, wie viel besser du bist, wenn du ihm zurechtweist. Dann hast du garantiert das falsche Motiv. Wenn du jemanden wirklich zurechtbringen willst, musst du das Ziel haben, er soll wieder gebrauchsfähig werden. Du musst eigentlich ein Stück weit leiden, dass der andere so aus der Reihe tanzt, weil du siehst, Mensch, der ist in den Händen des Herrn Jesus kein gutes Werkzeug mehr. Er tanzt aus der Reihe. Er läuft nicht so, wie er eigentlich laufen sollte. Er ist nicht gebrauchsfähig. Man kann nichts mit ihm anfangen. Er liegt da nutzlos. Und das ist der Sinn von Zurechtbringung. Du willst ihn wieder gebrauchsfähig machen. Ja, das gleiche Wort Katatizo wird bei den Jüngern benutzt im Markus-Evangelium, wo sie die Netze flicken. Ja, warum? Weil die Netze funktionieren nur, wenn sie geschlossen sind. Sonst gehen die Fische durch. Das soll der Sinn sein, wenn du an Zurechtbringung denkst. Ich denke, eines der besten Beispiele, wir haben auch schon mal eine Predigt dazu hier in der Gemeinde gehört, von Zurechtbringung von Unordentlichen sehen wir in Johannes 4, wie der Herr Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen umgegangen ist. Mehrere Männer, 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. War diese Frau in ihrem Lauf unordentlich? Selbstverständlich. Es war eine Unordentliche. Aber schaut, wie der Herr Jesus mit ihr umgeht. Ja, ich denke, wenn einer von euch vor diese Aufgabe gestellt würde und muss jemanden, der so unordentlich läuft, wie diese Frau zurechtbringen, dann würden wir uns wahrscheinlich automatisch viel Gedanken machen, ja, wie weise ich sie auf ihre Sünde hin? Wie spreche ich sie darauf an, dass sie 5 Männer gehabt hat? Und der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist auch nicht ihr Mann. Wahrscheinlich wäre das größte Augenmerk gewesen, über was man nachdenkt, wenn man jemand so Unordentliches zurechtbringt. Ganz anders der Herr Jesus. Der Herr Jesus sieht weiter als diese Sünde. Der Herr Jesus beschäftigt sich nicht nur mit den schlechten Früchten im Leben dieser Frau, sondern er sieht tiefer und versteht, Frau, du hast eigentlich Hunger, du hast eigentlich Durst. Aber das ist kein physischer Durst. Das Beispiel gebraucht er in der Unterredung mit der Frau, sondern was du eigentlich hast, ist geistlicher Durst. Und du verstehst nicht, wie du den Durst deines Lebens wirklich stillen kannst. Du versuchst ihn horizontal zu stillen, im Erlebnis mit anderen Männern. Aber so wirst du den Durst nie stillen. Du brauchst die Vertikale, du brauchst die Beziehung zu deinem Herrn. Und wenn du so deinen Durst gestillt bekommst, wenn du wirklich, du bist Geschöpf. Und Kraft der Tatsache, dass du Geschöpf bist, bist du für deinen Schöpfer gemacht. Also musst du in einer Beziehung mit deinem Schöpfer leben, wenn du wirklich sinnhaft leben möchtest. Nur dort wirst du Befriedigung finden. Und das versteht der Herr Jesus. Seht ihr, wie viel mehr Zurechtweisung beim Herrn Jesus ist von Unordentlichen. Er klagt nicht einfach nur die Sünde an, sondern er sieht viel weiter. Er sieht die Not in dem Herzen dieser Frau, die Not in dem Herzen dieser Frau und behandelt diese Not auch dementsprechend. Er zeigt ihr, du bist eigentlich für den Schöpfer gemacht. Du versuchst deine Beziehungs, dein Durst mit Beziehungen zu stillen, aber so wirst du nie wirklich zufrieden werden. Nur in der Beziehung, in der Vertikalen mit deinem Schöpfer, wirst du wirklich zur Ruhe kommen. Da wirst du sogar so viel Wasser haben, dass du anderen davon geben kannst. Das ist Zurechtweisung nach Christi Sinn. Ja, hinter jeder offenkundigen Sünde verbirgt sich offensichtlich ein Herz, das mit dem Herrn unzufrieden ist. Deswegen sind Menschen unordentlich. Deswegen suchen sie nach Befriedigung in irgendwas anderem. Weil sie unzufrieden sind in ihre Beziehung mit dem Herrn, weil sie A, vielleicht gar nicht wirklich in Beziehung mit ihm stehen, sprich nicht Wiedergeburt erlebt haben, oder B, ja, sie sind von Neuem geboren, aber sie sind die Elendsten, weil auf der einen Seite wissen sie, sie können eigentlich die Welt nicht wirklich genießen, sie sind ja für Gott jetzt da, aber versuchen trotzdem noch irgendwie in der Welt ihren Genuss zu finden. Diese Dynamik muss man verstehen, dass ihr Herz auf Wanderschaft gegangen ist, um Befriedigung außerhalb von diesem Leben mit Gott zu finden. Zurechtweisung bedeutet, jemanden wieder zurückführen an die Brust Jesu, dass er wieder Gefallen hat an dem Leben mit Christus, dass er Christus besser kennenlernt. Du kannst nichts lieben, was du nicht wirklich studiert hast oder kennengelernt hast, dass er wieder im Austausch ist mit seinem Herrn, dass er das Wort wirklich wieder als Wort Gottes versteht, das zu ihm redet, durch das er zurechtgebracht, aber auch getröstet und ermutigt wird. Das ist deine Aufgabe mit den Unordentlichen in der Gemeinde. Nicht einfach nur Sünde feststellen und strafen. Strafen wird eines Tages jemand anders. Das ist sowieso nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe, und wen könnte man Besseres finden, als Unordentliche zurechtzuweisen, als andere ehemalige Unordentliche, die selbst in Sünde, die selbst wissen, was Sünde bedeutet und versuchen, den anderen dann vorzuziehen, rauszuziehen, um mit ihm gemeinsam dann zum Thron der Gnade zu gehen. Vor dir muss keiner Buße tun. Du bist nicht der Richter. Du bist selbst einer, der Gnade gefunden hat. Und deswegen bist du eigentlich am besten ausgestattet, um Unordentliche richtig zurechtzuweisen. Du nimmst sie an der Hand und führst sie zum Thron der Gnade, wo sie Buße tun können, aber auch Gnade zur rechten Zeit finden. Das ist der Sinn von biblischer Zurechtweisung. Und das ist diese erste Gruppe, Unordentliche. Aber, ich hatte es eingangs gesagt, offensichtlich gibt es in der Gemeinde nicht nur Unordentliche. Ihr dürft nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren. Es gibt offensichtlich auch eine zweite und eine dritte Kategorie. Oder ich darf es vielleicht auch deutlicher sagen, die Sorge um den anderen in der Gemeinde, da kann es nicht immer nur um Sünde gehen. Wenn du denkst, du musst überall nur Sünde in dem anderen finden und musst Sünde zurechtbringen, dann spielst du nur eine Seite auf einem vielseitigen Instrument und die so laut und so monoton, dass es wahrscheinlich vielen in der Gemeinde sehr weh tut. Es geht nicht nur darum, andere in ihrer Sünde zurechtzubringen. Es gibt nicht nur Unordentliche in der Gemeinde. Es gibt offensichtlich auch Kleinmütige und Schwache. Und gerade diese zweite Kategorie, Kleinmütige, von denen Paulus jetzt hier redet, das sind diejenigen, die unter Sünde leiden. Wenn es Sünde in dieser Welt gibt, gibt es offensichtlich auch Menschen, die unter dieser Sünde zu leiden haben. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, dürfen wir uns wieder das Wort anschauen, was Paulus benutzt. Kleinmütige, das ist einmalig im Neuen Testament oder überhaupt in der Schrift. Es wird an keiner anderen Stelle verwendet, wie nur hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Kleinmütige sind wörtlich, und wir müssen aufpassen, wenn ich euch so Worte wörtlich übersetze, dann macht das häufig Sinn. Aber ihr dürft das nicht immer machen. Das soll kein Vorbild sein. Gerade die, darf ich das mal am Rande sagen, die wenig Ahnung vom Griechischen haben, die sind manchmal sehr schwer nachher zu belehren, wenn sie selbst irgendwie zu einer Erkenntnis gekommen sind, die aber ziemlich einfältig ist, weil sie einfach nur die Worte auslegen. Es muss ein bisschen tiefgehender sein, die Schriftauslegung, wenn wir wirklich uns das Griechische anschauen wollen, als einfach nur die Bedeutung von Worten zu deuten. Aber häufig ist es auch eine Hilfe. Wir haben von Vergebung gehört heute Morgen, Charizomai oder Charisma. Gnade steckt dort drin, das ist eine Hilfe. Und auch hier ist es eine Hilfe, sich das Wort anzuschauen, weil das Wort kleinmütig, Oligopsychos, heißt wörtlich übersetzt Menschen oder Geschwister, die eine kleine Seele haben. Die sind kleinselig. Ja, oder die haben wenig Platz. Die haben einen kleinen Behälter. Der Apostel Paulus, er muntert eigentlich und lobt die Thessalonicher dafür, dass sie voller Glauben, voller Liebe und voller Hoffnung sind. So spricht er sie gleich am Anfang an. Und jetzt müsst ihr euch eine Seele vorstellen, die ist extrem klein, da passt wenig Glaube rein. Da passt wenig Liebe rein und da passt auch wenig Hoffnung rein. Das ist ein gutes Bild, was Paulus hier verwendet. Oligopsychos. Sie sind einfach kleinmütig im wahrsten Sinne des Wortes. Da passt wenig rein. Und deswegen müssen die oft ermutigt werden. Ja, vielleicht gibt es einige von euch, die sind schon ein bisschen angeödet von anderen, die immer wieder Probleme mit ihrer Heilssicherheit haben. Aber das ist normal. Es gibt Kleinmütige unter uns. Da passt wenig Glaube. Da passt wenig Hoffnung rein. Und die brauchen immer wieder Zuspruch, ja, dass ihr Heil tatsächlich sicher ist, weil sie sich nicht verdient haben. Ja, es ist ein Geschenk. Oder noch besser, sie sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn und der Sohn wird auf das Geschenk des Vaters gut aufpassen. Ja, aber die brauchen oft wieder Ermutigung, dass ihr Heil wirklich sicher ist. Oligopsychos, Kleinmütige, die denken auch, sie sind alleine. Ja, sie sehen gar nicht die Ermutigung durch die anderen um sich herum. Wenn einer in einem Moment jedenfalls seines Lebens kleinmütig war, dann war es auf jeden Fall der Prophet Elia. Da hat er dieses Bergerlebnis, ja, wo er gegen die Baalspriester nicht nur gekämpft hat, sondern sie nachher auch gerichtet hat im Auftrag Gottes. Und was passiert ihm als nächstes? Er fällt in eine bodenlose Depression. Ja, und er ist völlig davon überzeugt, ich bin der Letzte, der hier noch Glauben hat im Volk Israel. Und wie begegnet ihm Gott? Mit einer flammenden Strafrede. Er muss ihn ja zurechtbringen. Er läuft ja nicht mehr ordentlich. Nein, das tut der Herr nicht. Der Herr tröstet ihn. Sogar auf eine relativ einfache Art erstmal physisch. Er unterstützt ihn. Er gibt ihm wieder zu essen und zu trinken, weil er weiß, ja, der Kerl, der hat selbst in dem Bezug ja gar nicht auf sich aufgepasst. Und kein Wunder ist die Seele so klein, ja, weil der Leib so ausgetrocknet ist. Die Seele hat kaum Platz. Also versorgt er ihn erstmal und gibt ihm dann natürlich auch geistliche Ermutigung. Keinesfalls bist du der Letzte. Es gibt noch 7000, die ich aufbewahrt habe, die an mir festhalten, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Diese Kleinmütigen unterscheiden sich offensichtlich deutlich von den Unordentlichen und deswegen gibt Paulus hier auch einen anderen Rat oder man muss sogar sagen, eine andere Anweisung. Er sagt nicht, weist sie zurecht. Ja, was hast du so einen kleinen Glauben? Warum kannst du nicht kräftiger sein in der Nachfolge? Sondern er sagt hier deutlich, sie müssen ermutigt werden, sie müssen getröstet werden. Schauen wir uns das vielleicht hier in dem Brief an. Wenn er das schreibt, dann weiß Paulus, es gab offensichtlich in Thessaloniki auch Kleinmütige. Sonst hätte er das nicht geschrieben. Und das wird in dem Brief deutlich. In dem Brief gab es zum Beispiel einige, die hatten große Angst vor dem Tod. Und Paulus tröstet in diesem Brief. Er tröstet, indem er ihnen sagt, dass es mit dem Tod längst nicht aus ist. Die Kleinmütigen in Thessaloniki machen sich auch Gedanken über die bereits Vorausgegangenen. Was ist denn jetzt mit denen, die schon im Glauben gestorben sind? Und Paulus tröstet sie. Ich will, dass ihr das Muster erkennt, damit ihr versteht, wie ihr mit Kleinmütigen umzugehen habt. Ja, unordentlich müssen zurechtgewiesen werden, aber bitte in Gnade, in Liebe, damit sie wieder in der Spur laufen, damit sie gebrauchsfähig gemacht werden. Und jetzt sind wir hier bei Kleinmütigen. Kleinmütige müssen mit Wahrheit getröstet werden. Er sagt ihnen, keinesfalls werden wir denen, die im Glauben gestorben sind, vorangehen, sondern die werden vor uns auferstehen. Er sagt ihnen die Wahrheit, was mit den im Glauben Gestorbenen passieren wird. Kleinmütige gibt es auch überall dort, wo man unter der Auswirkung von Sünde leidet. Das kann die eigene Sünde sein, das kann aber auch die Sünde der Verfolgung sein, wie es damals war. Ja, an den Geschwistern, ich meine, das könnt ihr euch an einer Hand abzählen. Wie ging das in Thessaloniki weiter? Paulus wurde zwar wie durchs Feuer gerettet, ja, der hat gerade so die Stadt verlassen können, dass sie ihn nicht ums Leben bringen, dieser aufgewühlte Mob. Aber an wem hat sich denn dann der Zorn entladen in Thessaloniki? Was denkt ihr? Wie ging das weiter, als der Apostel Paulus weg war? Die strengen Juden, die haben natürlich dann ihren Zorn an dieser kleinen Gemeinde ausgelassen. Da herrschte Verfolgung pur. Und gerade die Kleinmütigen, die leiden extrem, wenn dann Verfolgung einsetzt. Vielleicht denkt ihr, die Beispiele sind alle etwas weit weg. Dann will ich euch ein paar Beispiele geben für Kleinmütige heute. Heute gibt es Menschen, die müssen zurückbleiben. Die haben einen liebgewonnenen Menschen verloren. Ja, wir haben heute Morgen erst von einem Todesfall in der Familie gehört. das gehört zu dieser Welt. Ja, leider, seit dem Sündenfall. Der Tod gehört eigentlich nicht in diese Welt. Das war nicht Teil der Schöpfung. Aber seit dem Sündenfall ist das die fortwährende Erinnerung an das, was Sünde angerichtet hat. Sünde muss bestraft werden. Und der Tod trennt und der Tod ist schrecklich. Und das trifft immer wieder Familien, Eheleute, Kinder oder manchmal auch sogar Eltern. Und das sind auf jeden Fall Menschen, die in die Kategorie von Kleinmütige gehören. Oder, und das ist ein Beispiel, das uns leider auch nicht fern ist, was ist mit der betrogenen Ehefrau? Wo der Mann denkt, ach, die Arbeitskollegin ist ja so nett, und er brennt mit ihr durch und lässt Frau und Kinder zu Hause sitzen. Das sind auf jeden Fall keine Unordentlichen, die dann zu Hause sitzen. Das sind Kleinmütige. Oder was ist mit denen, an denen Missbrauch geschieht? Egal in welcher Form, ob das körperlicher, ob das sexueller, ob das seelischer Missbrauch ist. Das sind oft Kleinmütige unter uns. Ja, ich habe euch schon oft von meiner, in Anführungszeichen, amerikanischen Mutter erzählt, von der Judy Edinger, die selbst als junges Mädchen in ihrer eigenen Familie sexuellen Missbrauch erlebt hat von ihrem Vater und einem Freund. Das sind keine Menschen, die dann zurechtgewiesen werden müssen. Ach, warum nimmst du das so schwer? Oder ja, du musst einfach nur mehr Glauben haben. Sie müssen offensichtlich getröstet werden. Ja, Missbrauch gibt es auch heute, sogar sexuellen Missbrauch unter Christen, das wisst ihr, ihr dürft nicht diesem Irrtum erliegen, dass es sowas nicht auch unter Christen gäbe. Aber es gibt auch andere Formen von Missbrauch unter Christen. Ja, ich will nicht zu deutlich werden, aber auch hier unter uns sitzen einige, die haben Missbrauch von Seiten der Leitung oder einem Leitenden erfahren. Das gibt es unter gläubigen Christen. Ja, und die brauchen nicht Zurechtweisung, die brauchen Trost. Was ist die Lösung? Wie tröstet man tatsächlich Kleinmütige? Nehmt euch das Beispiel von Paulus. Getröstet wird nach der Schrift immer mit Wahrheit. Getröstet wird niemals nach der Schrift, nach diesem Muster, ach, das wird schon wieder. Oder, das ist doch nicht so schlimm. Oder, ach, ich kenne jemanden, dem ist das Gleiche passiert, ja. Ja, du beklagst den Tod deiner Mutter, ja, der Hund meiner Freundin ist auch gerade gestorben. Das ist kein Trost, ja, wenn man versucht, irgendwie das Leid klein zu reden. Getröstet wird in der Schrift immer nach einem glasklaren Muster. Getröstet wird mit Wahrheit. Du musst verstehen, und deswegen musst du nicht nur Gnade haben, sondern musst auch Wahrheit haben. Du musst verstehen, was ist die adäquate Wahrheit für die Lüge, die sich in dem Herzen dieses Kleinmütigen breit gemacht hat. Ja, das können ganz oft Lügen über das Wesen Gottes sein. Ja, dass man das Leben sieht, wie schwer es ist und daraus Rückschlüsse zieht auf das Wesen Gottes. Ja, wenn mir sowas passiert, dann kann Gott kein gerechter Gott sein, dann kann Gott kein liebevoller Gott sein. Dann musst du verstehen, wie du solchen Lügen mit dem Wort Gottes mit Wahrheit begegnest. Ich habe euch schon oft diesen Satz gesagt, Menschen sind immer versucht, das Wesen Gottes durch die Brille ihrer Umstände zu interpretieren. Ja, ihnen passiert was Schlimmes, also schließen sie gleich rück auf Gott. Aha, so despotisch bist du, so gemein bist du. Und das ist immer falsch. Das ist eine Lüge Satans. Gott hat sich offenbart. Gott hat sein Leben gegeben. Er hat sein Äußerstes gegeben, sein Bestes gegeben, wie wir es heute Morgen im Lied gesungen haben. Er hat das Leben seines Sohnes für uns Menschen gegeben. Er ist Liebe und er meint es gut mit uns. Und Menschen müssen ganz oft wieder daran erinnert werden. Kleinmütige müssen wieder an das wahre Wesen Gottes durch Wahrheit, durch das Wort erinnert werden, um dann in dieser Wahrheit ihr Leben richtig zu interpretieren. Oder, auch wenn es gefährlich ist, so einen schwierigen Fall in zwei, drei Sätzen anzusprechen, aber wir haben eben von sexuellem Missbrauch gesprochen. Bei sexuellem Missbrauch reicht es nicht, wenn du einfach nur sagst, ah ja, ist ja nicht so schlimm oder das passiert vielen. In Südafrika wird jede dritte Frau einmal in ihrem Leben vergewaltigt. Das ist keine Hoffnung. Das ist keine Seelsorge. Das ist kein Trost an sexuell Missbrauchten. Auch sexuell Missbrauchte müssen mit Wahrheit getröstet werden. Und wie gesagt, es ist gefährlich, so ein schwieriges Thema in zwei, drei Sätzen anzusprechen. Aber ich will euch einen wichtigen Baustein von der Seelsorge an solchen Kleinmütigen weitergeben. eine sexuell missbrauchte, oder teilweise gibt es das auch an Männern, nicht so häufig, aber es gibt es auch, aber klassischerweise eine sexuell missbrauchte Frau leidet häufig unter dieser Lüge Satans, sie hat jetzt ihre Reinheit verspielt. Sie wird nie wieder so wertvoll sein wie die vielen anderen Frauen um sie herum, die diese Reinheit, diese sexuelle Reinheit bewahrt, also die bei ihnen bewahrt geblieben durfte. Sie sind jetzt Frauen zweiter Klasse. Das eines ihrer wichtigsten Merkmale ist für immer verloren gegangen. Sie sind wertlos. Ja, sie sind nicht mehr wertvoll, vielleicht nicht mehr für ihren zukünftigen Ehemann. Das sind alles, und das ist doch wohl der wichtigste Wert, den eine Frau haben kann, oder? Das sind alles Lügen, die Satan so einer Frau, das ist ein Teil der Seelsorge, das sind Lügen, die Satan so einer Frau ins Herz pflanzt. Was ist wichtigst, ist tatsächlich das Wichtigste im Leben eines Menschen und auch im Leben einer Frau? Was ist das Wichtigste? Ich will das nicht kleinreden, ich will nicht sagen, dass sexuelle Reinheit nicht wichtig wäre. Das ist ein hohes Gut und wir dürfen dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo Missbrauch nicht so häufig vorkommt wie in Südafrika. Das verstehe ich und das ist ein hohes Gut, ja, da bewahrt zu bleiben. Aber ist das wirklich das höchste Gut eines Menschen? Ist das wirklich sein größtes Bedürfnis? Ist das sein größter Wert, sexuell rein geblieben zu sein, nicht missbraucht worden zu sein? Das ist eine Lüge Satans. Was ist wirklich das höchste Gut für einen Menschen? Wenn er Gott kennenlernt, wenn er Gott lieben lernt und wenn er lernt, mit Gott und für Gott zu leben. Sein größtes Bedürfnis ist nicht sexuelle Reinheit, sein größtes Bedürfnis ist Gnade, ist Vergebung. Und jeder Mensch hat Gnade. Jedem Menschen bietet Gott diese Gnade an. Jedem Menschen bietet er diese Versöhnung an, diese Gemeinschaft mit ihm leben zu dürfen und dann für ihn leben zu dürfen. Und das darf ich aus nicht persönlicher Erfahrung, sondern aus der Erfahrung von Judy sagen. Eine Frau wie Judy kann vielleicht einen wertvolleren Gottesdienst, ein wertvolleres Leben, erlaube ich mir sogar zu sagen, leben, als manch andere Frau, die solches Leid nie in ihrem eigenen Leben erfahren hat. Weil wenn so eine Frau, die sogar so was Schlimmes erlebt hat, und das ist das wichtigste Wort, trotzdem Gott lieben lernt, trotzdem für ihn leben lernt, trotzdem ihr Leben für ihn einsetzt, dann ist ihr Gottesdienst, und das ist der Sinn unseres Lebens, vielleicht etwas feiner als manch anderer, ja, Frau, die von diesem Leid überhaupt keine Ahnung hat und leider auch gar nicht ihr Leben so für den Herrn einsetzt. Satan versucht immer, das sollte nur ein Beispiel sein, Satan versucht immer, dein Augenmerk auf das zu lenken, das ist eine der Strategien, was du nicht haben kannst, was du verloren hast. Und will dir zeigen, will dir weismachen, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Können auch andere Beispiele bringen. Eltern, die keine Kinder haben können. Satan wird euch versuchen und wird euch weismachen wollen, das ist dein wahrer Wert, als Mann oder als Frau vor allem, wenn du eigene Kinder haben darfst. Das stimmt nicht. Das ist nicht, natürlich ist es schön, überhaupt zu heiraten und Kinder zu haben, aber das ist nicht der größte Wert eines Menschen. Der größte Wert eines Menschen ist, dass er das Objekt der Liebe Gottes ist. Der größte Wert eines Menschen ist, dass er in seine Ebenbildlichkeit geschaffen ist und dass er ihn reflektieren darf, dass du jetzt Gnade zeigen darfst, dass du jetzt Liebe zeigen darfst in dieser Welt. Und wie viel mehr bist du ein Lob auf Gott, wenn du das trotzdem tust, auch wenn du manche Segnungen nicht erleben darfst, die andere vielleicht neben dir erleben dürfen. Aber versteht ihr, Kleinmütige müssen mit Wahrheit getröstet werden, mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Deswegen musst du das Wort Gottes gut kennen und musst mit Wahrheit trösten und nicht mit diesem Patching, ach, es ist schon nicht so schlimm, ach, es wird schon irgendwie alles gut. Nee, manche Sachen werden nie gut in diesem Diesseits. Du musst mit dem Wort Gottes lernen zu trösten. Die objektive Wahrheit des Wortes Gottes kann zum Beispiel diese Angst der subjektiven Lügen, die sie in ihrem Herzen breit gemacht haben, tatsächlich austreiben. Ein Leben in einer gefallenen Welt, ihr Lieben, ist unausweichlich immer mit Leiden verbunden. Und deswegen sage ich das an der Stelle nochmals, vielleicht weil es mir so wichtig geworden ist, weil ich die Botschaft so hören musste. Ihr habt einen Auftrag, euch um die Geschwister in unserer Gemeinde zu kümmern. Jeder hat diesen Auftrag. Und dieser Auftrag darf nicht nur nach einem Muster gehen. Zur Rechtweisung, zur Rechtweisung, zur Rechtweisung. Immer nur, du siehst nur die Sünde in dem Leben des anderen und ziehst ihm einen drüber. Dann hast du sogar zur Rechtweisung, das haben wir am Anfang gesehen, noch überhaupt nicht verstanden. Es gibt, ja, es gibt Unordentliche, die müssen gebrauchsfähig gemacht werden. Und dann gibt es aber auch Kleinmütige, die haben eine kleine Seele, da passt wenig Hoffnung rein. Und die müssen immer wieder getröstet werden. Seelsorge dreht sich offensichtlich nicht nur um Sünde, sondern auch um Leiden. Und ihr Lieben, in dem Fall, wenn es um Kleinmütige geht, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass euer Atem wesentlich länger sein muss als bei Unordentlichen. Eine Zurechtbringung von einem Unordentlichen kann manchmal sehr schnell gehen und auch sehr erfolgreich sein. Muss nicht immer so sein, aber kann sein. Schaut euch die Frau am Jakobsbrunnen an. Das war ganz eindeutig eine Unordentliche. Die wurde vom Meisterseelsorger zurechtgebracht. Was war die Auswirkung ihrer Sünde? Sie hatte eine unendliche Scham. So groß, dass sie bei der Hitze des Tages das Wasser getragen hat, weil sie ja keine Menschen begegnen wollte. Jetzt schaut, wie erfolgreich die Seelsorge des Herrn Jesus war. Was macht diese Frau, als sie die Botschaft vom Herrn Jesus verstanden hat? Sie lässt ihren Krug stehen und geht schnurstracks in die Stadt zu den Leuten, vor der sie vorher so viel Scham hatte, so viel Angst hatte, weil ihr die Scham genommen wurde. Sie hatte den gefunden, mit dem und für den sie wirklich leben sollte. Da war das sehr kurzfristig, versteht ihr das? Das war sehr erfolgreich, wenn ihr so wollt. Bei Kleinmütigen muss das längst nicht so sein. Bei Kleinmütigen musst du einen langen Atem haben. Du musst mit einem viel langsameren Prozess rechnen, als wie bei den zum Beispiel Unordentlichen. Ja, viele kleine Schritte sind oft notwendig. Und der Schwerpunkt bei Kleinmütigen liegt nicht auf Umkehr, wie bei den Unordentlichen. Der Schwerpunkt liegt auf Wachstum. Kleinmütige müssen wachsen. Auch eine kleine Seele kann größer werden. Die kann an Raum gewinnen. Die kann mehr Wahrheit Gottes aufnehmen. Die kann fester werden. Die kann fest werden in Gnade. Aber das ist ein Prozess. Das wird nicht über Nacht geschehen. Und deswegen müsst ihr viel mehr Geduld, viel mehr Anteilnahme haben, wenn ihr dort ermutigen und durch die Wahrheit trösten wollt. Auch hier, wie bei den Unordentlichen, geschieht die Seelsorge, das habe ich euch schon mehrfach gesagt, durch Wahrheit des Wortes Gottes. Da müssen wir uns wahrscheinlich nicht auf Zurechtbringung konzentrieren, sondern ganz oft auf die Wesenseigenschaften Gottes. Kleinmütige müssen sich mehr mit dem Wesen Gottes beschäftigen, dass er wirklich Liebe ist. Wenn er nicht mehr liebevoll mit dir handeln würde, dann würde er aufhören, Gott zu sein. Dass er wirklich gerecht ist, dass er wirklich weise ist, dass er immer weiß, was das Beste für dich ist, dass er wirklich mächtig ist, dass er auch weiß, dass er das Beste und das Weiseste umzusetzen kann, ja, dass er die Kraft dazu hat. Kleinmütige müssen sich ganz oft viel stärker mit dem Wesen Gottes beschäftigen, während Unordentliche sich wahrscheinlich viel mehr mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen müssen. Von der Zeit her muss ich jetzt noch relativ kurz die letzte Gruppe ansprechen, die dritte oder eigentlich die vierte Gruppe. Paulus sagt auch noch, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen und nehmt euch der Schwachen an. Es gibt offensichtlich auch Schwache in der Gemeinde und das sind keine Kleinmütigen per se und auch keine Unordentlichen. Aber vielleicht an der Stelle noch ein Wort, was ich am Anfang vergessen habe. Denkt jetzt bitte auch nicht einfach nur in drei Kategorien oder in vier. Die Starken, die Unordentlichen, die Kleinmütigen und die Schwachen. Das wäre auch zu einfach. Ganz häufig habt ihr eine Person in Personalunion vor euch. Die ist unordentlich, aber die ist auch kleinmütig und die ist auch schwach. Oder du hast die gleiche Person in einem Jahr vor dir und dann ist da was, was von Kleinmütigkeit zeugt. Und im nächsten Moment hast du sie vor dir und da siehst du auch Unordentlichkeit in ihrem Leben. Also denk bitte jetzt nicht nur, es gibt nur entweder diese Kategorie oder derjenige ist das oder das. Ja, es können alle drei Merkmale auf einmal auftreten oder nacheinander in der gleichen Person auftreten. Aber jetzt noch zum letzten Punkt. Nehmt euch der Schwachen an. Was ist mit schwachen Geschwistern gemeint? Schwache sind diejenigen, die fortlaufend die Unterstützung von anderen brauchen. Schwach sind zum Beispiel die, die körperliche Einschränkung haben, so wie Krankheit. Das sind typischerweise Schwache. Die sind offensichtlich nicht unordentlich und die sind offensichtlich auch nicht automatisch. Die können kleinmütig sein, aber das muss nicht ihr wahres Problem sein. Die kämpfen halt ständig mit Problemen, wie zum Beispiel körperlichen Problemen. Und wir lieben, in unserer Gemeinde gibt es einige, die kämpfen fortwährend mit körperlichen Einschränkungen. Das können auch Behinderungen sein oder das kann auch schlichtweg, was die meisten von uns treffen wird, das können auch die Einschränkungen des Alters sein. Ja. Das sind typischerweise Schwache. Warum? Und so verstehst du diese Kategorie besser. Das, was sie so bedrängt, da gibt es meistens keine Hoffnung auf Besserung. Wenn du das siehst, oftmals gibt es keine Hoffnung auf Besserung. Wenn jemand eine schwere Krankheit hat und wir haben sowas unter uns, dann gibt es oftmals keine Hoffnung auf Besserung, was die Krankheit angeht. Wenn wir körperliche Behinderungen unter uns haben, es gibt manche unter uns, die müssen ihr Leben mit diesen körperlichen Behinderungen zurechtkommen. Und wir als Gemeinde haben Verantwortung, uns dieser Schwachen anzunehmen. Und jede Gemeinde hat hoffentlich auch ältere Geschwister unter sich. Die haben wir immer unter uns. Und auch denen müssen wir uns annehmen und müssen sie müssen ihnen dienen. Vielleicht wieder vom Wort her, was meint Paulus hier mit annehmen? Nehmt euch der Schwachen an, Antecho. Antecho heißt wörtlich, und auch hier glaube ich, ist es recht und billig, dass man wirklich der wörtlichen Bedeutung nachgeht, haltet an ihnen fest. Wörtlich sagt Paulus, haltet an den Schwachen fest. Lasst nicht los. Lasst sie nicht laufen. Wie ist das gemeint? Ich wusste nicht, ob ich das Beispiel nehmen darf, aber ich erlaube mir jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel bei uns in der Gemeinde zu nehmen, weil es jeder kennt. Es ist kein Geheimnis. Denk mal zum Beispiel an Brigitte Kirsch. Brigitte hat vor vielen Jahren, ich glaube, es sind mittlerweile, korrigiert mich, 8 Jahre oder fast 9 Jahre jetzt? 11 Jahre? Ja, man denkt sich immer eine Zahl, ja, so viel ist es, aber es ist ja jedes Jahr eine neue Zahl. Über 10 Jahre auf jeden Fall hat Brigitte jetzt die Diagnose Krebs. Und wenn Gott kein Wunder tut und er darf ein Wunder tun, und damit rechnet Brigitte und damit dürfen auch wir rechnen, er darf auch Heilung schenken, selbstverständlich. Und er kann auch Heilung schenken. Aber es kann sein, dass Brigitte zeitlebens mit dieser Krankheit kämpfen wird. Das kann gut sein. Und genau an dem Beispiel können wir erkennen, was es bedeutet, festzuhalten. Warum man wirklich dieses Wort, was Paulus hier benutzt, haltet an ihnen fest, man in dem Fall wörtlich nehmen darf. Im ersten Jahr und im zweiten Jahr, glaube ich, hat sie viel Zuspruch erfahren. Da haben viele sich um sie gekümmert. Ja, da haben viele mal ein Kärtchen geschrieben. Oder heute schreibt man ja keine Kärtchen mehr, wenngleich ich euch ermutigen möchte, mal wieder zu so einer altbackenen Methode zu greifen. Ja, bitte mal keine WhatsApp und keine SMS und keine E-Mail. Nehmt mal wieder einen Füller in die Hand. Vielleicht findet ihr den noch bei euch. Ja, und schreibt mal ein kleines Briefchen oder ein Kärtchen und macht eine Briefmarke drauf. Ja, bitte auch die, die momentan gültig ist. Ja, ich glaube, wir sind schon bei 90 Cent beim Brief, stimmt das? 70, ja, das waren die größeren Briefe, gut. Ja, also dann macht auch die richtige, 90 geht auch, das kommt dann auch an, macht 70 Cent drauf und schickt mal wieder eine Karte an so jemanden Schwachen. Ja. Im ersten Jahr ist das häufig passiert. Die Post ist weniger geworden. Oder manche haben mal was Leckeres gebacken und haben es einfach vorbeigebracht, von dem sie wussten, dass sie das mag. Macht das doch wieder mal. Haltet fest an den Schwachen. Oder haben einfach mal angerufen oder einen ganz kurzen Besuch. Oftmals haben Schwache nicht viel Kraft. Ja, so ein Besuch dauert meistens nicht länger wie eine halbe Stunde oder eine Stunde. Aber Paulus sagt uns, haltet an ihnen fest. Besonders wenn Leiden lange dauert. Ja, dann gewöhnt man sich dran oder dann wird man müde und dann vergisst man auch oft solche Schwachen. Und Paulus sagt, haltet an ihnen fest. Ja, ich hoffe, wir sind so eine Gemeinde, die an den Schwachen festhalten. Das muss genügen für diese dritte Gruppe. Ich denke, es ist deutlich geworden, Christsein ist kein Soloakt. Wenn das Christsein gelingen soll, dann ist es ein Gemeinschaftswerk. Ja, die Ältesten haben Verantwortung für die Gesundheit der Geschwister in der Gemeinde, für die Herde, aber dieses Unterfangen geht uns alle an. Wir alle haben eine Verantwortung. Wir müssen uns um Unordentliche kümmern, wir müssen uns um Kleinmütige kümmern, wir müssen uns um Schwache kümmern. Wir müssen Unordentliche verstehen, zurechtzubringen, gebrauchsfertig zu machen. Wir müssen verstehen, dass wir Kleinmütige mit Wahrheit trösten. Und wir müssen auch verstehen, was es heißt, an den Schwachen festzuhalten, das geknickte Rohr, Jesaja 42, nicht zu zerbrechen, den klimmenden Docht nicht auszulöschen. Ich will nochmal auf die letzte oder auf die erste Gruppe zu sprechen kommen, zum Schluss diese tatsächlich oder vermeintlich Starken. Aber die gibt es, ja. Das ist ja der Auftrag hier an euch, Geschwister. Tut das bitte und wir ermahnen euch, ja, Paulus zusammen mit dem Timotheus schreibt ja diesen Brief, wir ermahnen euch, tut das bitte. Für euch liegt auch Segen darin, wenn ihr das tut. Für euch liegt fortschreitende Christusähnlichkeit darin. Wenn ihr das tut, wenn ihr versteht, wenn ihr lernt, wie man Unordentliche zurechtweist, wenn ihr lernt, wie man Kleinmütig mit Wahrheit fortwährend tröstet und wenn ihr lernt, an den Schwachen festzuhalten, dann tut ihr das, was Christus selbst ist. Ihr werdet in Christusähnlichkeit immer mehr zunehmen. Das ist eure Motivation. Ja, ihr könnt Christus auf die Art und Weise immer mehr reflektieren. Warum? Christus hat das geknickte Rohr nie abgebrochen. Christus hat die Kleinmütigen fortwährend getröstet. Und Christus wusste auch, siehe die Frau im Jakobsbrunnen, wie man Unordentliche in Liebe und in Sanftmut zurechtweist. Christus gibt durch Paulus diesen Auftrag, Kolosser 1, Vers 28, jeden Menschen vollständig in Christus darzustellen. Du wirst selbst in Christus Ähnlichkeit zunehmen, weil du Christus ähnlicher wirst, wenn du diese drei Aufträge erfüllst und du wirst gleichzeitig den Geschwistern helfen, in Christus Ähnlichkeit zuzunehmen. Ich will noch ein mahnendes Wort an diese erste oder an diese vierte, an diese letzte Gruppe richten. Die Starken unter uns sind leider oft versucht zu denken, ach wie schön wäre es doch in unserer Gemeinde, wenn wir nicht so viele Kranke hätten. Ich habe den Satz schon oft gehört von Geschwistern aus unserem Mund. Wie schön wäre es doch, wenn wir nicht so viele Kleinmütige hätten, die als wieder geschoben werden müssen, die als wieder, den man unter die Arme greifen muss. Ja, und wie schön wäre es natürlich, wenn wir auch keine Alten mehr unter uns hätten. Ja, das wäre doch wunderbar. Es wäre schrecklich, ihr Lieben. Ja, es wäre furchtbar. Das ist niemals das Ziel. Warum sagen das manche Starken? Weil sie denken, ja, dann wären wir wirklich stark. Wenn sie alle so stark wären wie ich, ja, also damit meine ich mich jetzt nicht persönlich, wenn wir alle so stark wären wie du, dann wären wir doch eine echt runde Gemeinde, dann wären wir eine starke Gemeinde. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Eine starke Gemeinde besteht nicht aus ausschließlich starken Christen. Das wird durch diesen Vers deutlich. Eine starke Gemeinde ist deswegen stark, weil die Starken gelernt haben, sich um die Schwachen nach Christi Sinn zu kümmern. Das macht eine starke Gemeinde aus. Ja, letztes Beispiel, aber das kennt ihr eh nicht. Ich bin oft in den USA, das wisst ihr, und wahrscheinlich in Zukunft noch öfters. Und ich kam letztes Jahr in eine Gemeinde in Chicago, die ist sehr bekannt, ist eine von diesen Megagemeinden. Da treffen sich an dem einen Standort 5.000, am nächsten 2.000. Und der Pastor ist so bekannt, dass er per Video auf alle Standorte übertragen wird. Ganz toll. Und die ist richtig cool, die Gemeinde. Ja, die ist groß, die ist hip, die haben tolle Musik. Ja, manche finden ja unsere Gemeinde nicht mehr so toll, weil die Musik nicht so schön ist. Unsere Gemeinde hat keine schöne Musik, das stimmt. Aber so sollte man keine Gemeinden bewerten, das sage ich dir. Da solltest du auf andere Dinge achten. Die Gemeinde hat eine absolut hippe Musik. Aber wisst ihr, was mir an der Gemeinde aufgefallen ist? Sie haben keine Alten. Sie haben keine alten Menschen. Mir ist keiner über 70 begegnet in der Gemeinde. Und da waren 5.000 an dem Morgen in diesem Gottesdienst. Niemand über 70. Sind die alle ausgestorben? Nee, die fühlen sich in der Gemeinde einfach nicht wohl. Das ist eine starke, das ist eine pulsierende Gemeinde, aber die ist nicht wirklich stark. Die sind in Christi Augen. Es ist eine sehr schwache Gemeinde, weil sie nicht versteht, wie sie zum Beispiel mit den Älteren umgeht. Die Musik ist so hip, das können die Alten gar nicht ertragen. Ja, nur mit, ja gut, da hilft dann die Schwerhörigkeit, aber ansonsten nur mit Gehörschutz. Ja. Eine starke Gemeinde besteht nicht aus starken Geschwistern. Eine starke Gemeinde besteht aus Geschwistern, ja, wo die Starken gelernt haben, sich christusgemäß um die Unordentlichen, um die Kleinmütigen und um die Schwachen zu kümmern. Den letzten Punkt der Predigt müssen wir uns jetzt schenken, weil ihr mich dann wahrscheinlich hier von der Kanzel zerrt. Aber lasst euch diese Ermahnung durch Paulus sagen, gegen alle seid langmütig. Gegen alle seid langmütig. Gegen die Unordentlichen seid bitte langmütig. Also habt lange Geduld mit ihnen. Lange schwieriges Ertragen, das ist Langmut. Das ist mehr als Geduld. Du brauchst Geduld, um Schwieriges zu ertragen. Und das lange Zeit, das ist Langmut. Und der Schlüssel darin, das kann ich euch jetzt nur kurz sagen, liegt natürlich in deiner Verbindung mit Christus. Wenn du siehst, wie Christus dich behandelt als vermeintlich Starker, dann bekommst du diesen Langmut, auch mit den anderen richtig umzugehen. Dann verstehst du, wie unordentlich du oft warst und vielleicht noch bist. Dann verstehst du, wie oft du auch versucht bist, kleinmütig zu sein oder dass du auch eines Tages sehr schwach sein wirst, garantiert, wenn du es im Alter erlebst. Ja. Wenn wir uns miteinander vergleichen, geht es immer schief. Wenn wir uns aber mit Christus vergleichen, dann werden wir wirklich langmütig. Ja. Matthäus 18 ist das beste Kapitel am Ende dieser Schalksknecht, um Langmut wirklich zu lernen. Gut, ich muss an der Stelle schließen. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 ist eine ganz feine Gebrauchsanleitung, wie eine Gemeinde miteinander umgehen soll. Wir ermahnen euch aber, alle, ihr Brüder, ihr Geschwister, weist die Unordentlichen zurecht, tröste die Kleinmütigen und nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle. Dann sind wir, wenn wir diese Einanderstelle, auch wenn das Wort einander hier nicht vorkommt, wenn wir diese Einanderstelle wirklich ausleben, dann sind wir eine starke Gemeinde in Christi Augen. Nicht, weil die Schwachen fehlen, sondern weil die Starken gelernt haben, sich um die Unordentlichen, Kleinmütigen und Schwachen nach Christi Sinn zu kümmern. Amen. Amen. Lasst uns noch aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ja, uns so deutlich gezeigt hast durch dein Leben, wie wir mit Unordentlichen, wie wir mit Kleinmütigen und wie wir auch mit Schwachen umgehen sollen. Hab herzlich Dank, dass du über mehrere Jahre hier Dienst getan hast. Danke für dein Vorbild. Danke auch für die Ermahnung durch den Apostel Paulus an die Thessalonicher, die uns genauso gilt, dass wir, die wir uns für stark halten, ja nicht selbstsüchtig leben, nicht übermütig werden, nicht Gott vergessen sind und nicht verstehen, wer wir wirklich sind aus Gnade. Hilf her, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich das auslebt, die das besser lernt, die Unordentlichen in Liebe zurechtzubringen, damit sie wieder in der Spur laufen, um dich zu lieben und dich zu verherrlichen. Die wirklich Kleinmütige, die Leiden unter Sünde mit Wahrheit trösten können und die auch verstehen, sich um die, wo es keine Aussicht auf Erfolg gibt, die wirklich Schwache dauerhaft und beständig mittragen, weil sie dich kennen, der gute Hirte, der das geknickte Rohr nicht abbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Danke für dein Vorbild und danke, dass wir um deine Gnade für uns als Gemeinde bitten dürfen. Amen.